Ja, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, heute wird nicht geklatscht, wird nicht gelacht. Ich habe letztes Mal gesagt, es ist immer das Gleiche hier. Wir machen es mal anders. Ich habe das Publikum gesagt, die sollen erstmal ruhig bleiben. Und ich sage heute, oha! Wen haben wir denn da? Ich sehe den Jim.
Hallo.
Ich sehe den Raoul.
Hi. Hallo.
Und den Hengi ist auch noch da.
Hi.
Wer darf heute eine Sendung machen? Ich.
Na, das ist doch mal eine Selbstankündigung.
Ja, ich habe auch gesagt, ich mache die beste Sendung seit Jahren.
Ach.
Heute. Es ist heute der Tag.
Wir warten so sehnlich darauf.
Mit einem Thema, was alle richtig gerne mögen. Also meine Mitstreiter hier, die... ich sage, wir feiern in diesem Jahr 2023 die 50 Jahre von...
Ja. Da ist halt so
vieles, ne?
Hip-Hop.
Ah ja.
Oh.
Ja. Wobei
genau. Spezial hast du dir individuell zurechtgebogen, das da,
Tom?
Nein,
das stimmt. Genau,
an dieser Stelle gehen Grüße an Linus raus, er wird wissen, warum. Weil ich war ja Gast in deren Sendung, Linus und Thorsten, und da haben wir genau dieses Thema auch behandelt.
Hip-Hop?
Geburtsjahr des Hip-Hop.
Ne? Aber also, ich mache
eine Party, ne?
Ich mache tatsächlich keine Sendung über Hip-Hop eigentlich. Er kommt aber gleich das Thema. Aha, okay. Naja, auf jeden Fall ist es so, diese fünf Jahre, also Hip-Hop, 70er Jahre, mal wieder in New York, dieses Mal in Bronx, afroamerikanische Szene, so entstand Hip-Hop, ursprünglich aber nicht als Musikform, sondern eher eine Kommunikationsmittel zwischen Menschen. Und sehr einfach, überwiegend, ne? Das ist die Zeit von Drum Machines, Samples, ein Beat und dann diese Sprachgesang, was man MCing nennt, also MC ist der Sänger im Rap, ist der Master of Ceremonies. So entstand diese Musik, wobei es gibt, ne, die ist ein bisschen zurechtgebogen worden, diese 50. Geburtstag. Es gibt tatsächlich Stimmen, die sagen, dass Muhammad Ali oder Cassius Clay hat mal 63 ein Album gemacht, wusste ich auch gar nicht. Der hieß I Am The Greatest. Und der gilt eigentlich als ein der erste Hip-Hop-Album tatsächlich.
Also du meinst jetzt dann eher Rap?
Rap.
Naja, Rap ist ja nur die Gesangsform.
Ja, genau.
Aber ich glaube, damit muss es ja beginnen, würde ich mal sagen.
Mhm. Naja,
also Jill Scott Heron, ich weiß nicht, will jetzt nicht rumeiern hier. Ich greife nicht vor bei dir.
Nein.
Also Jill Scott Heron mit seinem Sprechgesang Anfang der 70er ging auch schon in die Richtung. Mhm.
Mhm. Auf jeden Fall war diese Art von Musik eine Zeit lang sehr underground und kam erst in die 80er Jahre zum Mainstream mit Band wie zum Beispiel Public Enemy oder DJ Kool Herc. Also da gibt es große Beispiele. Und dann ist es zum Mainstream geworden. Ursprünglich eigentlich eine Musik, die eher sehr pazifisch oder wie sagen wir pazifistisch ist. Also eigentlich
wenn, Freedom.
Es hat mit Frieden zu tun, es hat mit auch gegen Drogen und so weiter. Das ist heute verbindet man mit Hip-Hop doch anderen Sachen.
Ganz wenigen Hip-Hop- oder Rap-Platten ist von EPMD. Ich glaube, die waren auch aus der Zeit. Ne?
Ja.
Mit I Shot the Sheriff.
Ja.
Also der Song heißt anders, aber sie haben das dann diesen einen... Egal, ich habe dir jetzt dazwischen gefahren, Entschuldigung.
Nein, wieso? Ganz gut eigentlich.
Ja, EPMD war aber dann eher ein bisschen gangstermäßig drauf.
So die Anfänge davon, ne? So,
Naja, auf jeden Fall gehören zu dieser Musik immer auch vier Elemente. Ne? Wie gesagt, das ist ursprünglich auch keine richtige Musik, sondern auch mehr Kommunikation als Musik. Und es gehören diese Sprachgesang, dieses Rap oder dieses MCing. Und es gehört Breakdancing dazu, es gehört Graffiti Art, also Street Art. Und es gehören natürlich Turntable und Scratching. Und darum geht es heute eigentlich. Ah. Deshalb diese Sendung von heute, ich habe mir den Namen ausgesucht, Kratzen auf der Schallplatte, das finde ich gut.
Den Einwurf zu EPMD von mir mit Gangster bitte streichen, Quatsch. Aber das stimmt nicht, was ich sage. Ich
fand es nicht so verkehrt.
Aber was, also 73, kommst du dann noch zu dann und erklärst du uns, warum 73 jetzt
da? Ich weiß es, nee, du meinst, warum 73 ja. als Datum? Ich glaube, die wurde einfach zurecht gebogen worden, diese 50. Geburtstag.
Also hier fing es ja gemeinhin also an mit Sugar Hill Gang, Ende der 70er. Nee,
und dann, also und dann es hat mit dem
Grandmaster Flash und solche
genau, Sachen. Genau, Grandmaster Flash ist ja 73, 74, ja, 75. Das sind die Jahre von Grandmaster Flash.
Nö.
Meinst du später, oder was?
Ja, ja.
Nein.
Okay, die Platten, die ich dann habe, sind dann falsch ausgezeichnet.
Nein, er hat tatsächlich, der ist später auch berühmt, also bekannter geworden, hat er aber schon, er hat schon, also 75 schon angefangen, und da, wir kommen eigentlich zum Grandmaster Flash. Warum? Weil das ist derjenige, der tatsächlich als der Erfinder vom Scratching genannt wird. Und zufällig, also hat er auch, der wollte zu Hause oben Musik hören und seine Mutter rief ihn, er sollte die Musik leiser drehen und sie macht das komplett aus. Und in dem Moment hat er die Hand auf die Platte gelegt und angeblich festgestellt, dass es mit Scratching auch gut geht. Und so soll rein theoretisch Scratching entstanden sein. Also ich kenne diese Platten von früher nicht und ich glaube, es gab Anfang, also diese Datum 73 nimmt Bezug auf eine sehr wilde Zeit, wo tatsächlich schon Hip-Hop da war, aber das war wirklich, glaube ich, sehr underground. Also
es gibt ein ganz bestimmtes Ereignis, an dem wird dieses 73er Geburtsjahr für den Hip-Hop festgemacht. Man weiß nicht genau, ob das da tatsächlich auch so stattgefunden hat, aber es gibt irgendein Event aus dem Jahr 73. Man weiß auch genau das Datum. Also okay. das hat aber das ist vielleicht eine Form des Zurechtbiegens.
Ja, keine Ahnung. Ja. Ich meine, ich mag Hip-Hop, ich freue mich, wenn die ein bisschen feiern.
Also nochmal zu Grandmaster Flash. Also 76 hat er dann offensichtlich angefangen, da seine Sachen zu machen. Ich habe mich jetzt auf die Tonträger dann jetzt kapriziert. Aber klar, also sagen wir mal Mitte der 70er, was jetzt den Ausschlag für 73 geben soll. Ich weiß nicht, ob irgendwie James Brown da einen Song mal irgendwie gerappt hat. Ich habe keine Ahnung.
Ich weiß es auch nicht.
Egal, aber tatsächlich Grandmaster Flash als einer, nicht der Einzige, aber einer der Leute, die diese Cutting-Geschichten gemacht hat und diese entsprechenden Cut-Up-Scratch-Geschichten gemacht hat. Und eben, dann muss ja irgendwer auch noch auf diesen Sprechgesang gekommen sein.
Ja, genau, diesen Sprechgesang gab es anscheinend viel früher. Also, wie gesagt, also Anfang der 70er gab es schon, wie gesagt, das ist auch keine, weil es keine Musik war, es ist auch keine Musik, die man so aufgenommen hat, sondern das war wirklich in den Bronx die Art und Weise für die afroamerikanische Leute zu sprechen, miteinander zu sprechen, und ich glaube, es gab schon eine Menge Zeug, was da tatsächlich nicht wirklich, was da unterwegs war, aber noch nicht wirklich aufgenommen wurde. Ich bin mit diesen 73 auch nicht, wo das herkommt. Also du meinst, es gibt hier ein spezielles Ereignis, was als Referenz genommen wird dafür. Gut, gucken wir mal. Aber wie gesagt, es geht heute um Scratching. Und Scratching ist tatsächlich stark verbunden mit Hip-Hop und aber auch mit anderen Musikrichtungen, New Jazz oder Downbeat. Es gibt viele doch andere Richtungen, die Scratching nutzen. Und was ich heute versuche, ist ein bisschen zu zeigen, wie doch dieses Scratching eingesetzt werden kann. Also es gibt verschiedene Arten und Weise, es zu einsetzen. Und es gibt tatsächlich richtig so eine Art Solo auch, die daraus entstehen kann, die ganz gut sind. Als Start habe ich mir eigentlich das Lied ausgesucht, was eigentlich Scratching zum ersten Mal bekannt gemacht hat für alle, sag ich mal. Es gab wo es richtig ein Hit geworden ist, das ist nicht von einem Hip-Hop-Musiker, sondern von einem Jazz-Musiker, Herbie Hancock mit Rocket aus der Platte Future Shock von 83.
Super Platte übrigens. Ja.
Darf ich kurz schlau machen? Ja. Also ich habe mich jetzt mal im Netz schlau gemacht und dort steht doch ganz glatt. 11. August 1973 fand in der New Yorker Bronx eine denkwürdige Party statt. Dort spielte DJ Kool Herc mit zwei Plattenspielern nur die Instrumentalteile beliebter Funk-Songs. Und ein Freund rappte darüber. Das muss es wohl gewesen sein.
Okay, danke für die Ergänzung. So. Wir spielen jetzt Rocket, mein sehr bekanntes Stück, von Herbie Hancock 83. Nur sehr, sehr kurz, weil wir kennen alle diesen Song.
Fantastisch. Wir haben neulich von Odilon eine Sendung gehabt, wo er gesagt hat, Jazzer, gehen mal ins Popfach. Und das hat hier Herbie Hancock ziemlich extrem umgesetzt und ging auf einmal in die Breakbeat-Schiene oder einem Stück, was in der frühen Breakbeat-Szene, also nicht in der ganz frühen, es gab ja vorher auch so Sachen wie Wildstyle, was weiß ich, als Compilations, die sehr populär waren, aber die ganzen Breakdancer, die natürlich so einen Song dankend aufgenommen haben und eigentlich bis heute noch frisch.
Also ich sage ja immer gerne, ne, Musik eröffnet Räume und der Raum, den ich jetzt bei dem Stück sehe, ist tatsächlich der Laden, in dem ich das so bewusst wahrgenommen habe. Das war eine Diskothek in Berlin, das Blue Note, und da hat man das auch gespielt und da war ich jetzt gerade sofort wieder drin.
Das heißt, das war so der erste Song, der so in der westlichen Pop-Hemisphäre das Scratchen bekannt gemacht hat? Oder,
es gab schon Scratchen vorher.
Ja, ne? aber du meinst jetzt
aber das, als Pop-Phänomen. So, das war jetzt vorher so eine Art von, das Scratching war schon bekannt für die Leute, die Hip-Hop gehört haben, kannten schon das Scratching. Aber sag mal so, das ist wirklich verrückt, wie diese Stück hat es geschafft, wirklich das relativ viele Menschen auf einmal Scratching wahrgenommen haben. Das ist sehr prominent hier.
Der erste große Hit.
Das große Hit letztendlich.
Also es gab Hits vorher auch, wo rumgescratcht wurde, aber das war ja ein relativ großer Erfolg und rauschte in jede Charts rein mit dem entsprechenden Video damals, ja auch neu.
MTV, ne?
TV-Video. Und ja, wo auch immer. Hier gab es ja auch der allererste Videosender in Deutschland, war ja irgendwas mit Tele 5 und Vorgänger oder was weiß ich, was das war. Also ich weiß nicht, weißt du das,
Hank? Tele 5,
also
weiß ich auch, so aber was davor Teil war, ich weiß es auch
und, nicht. Aber das kam auch erst 5 oder 86 und wie gesagt, wir reden hier über 83 und du sagst 83, ne?
83, ja.
Ja, gut, da war vorher schon eine Menge passiert sicherlich, aber wie gesagt, als wirklich populäres Ding, wo Scratchen extrem eigentlich diesen Rhythmus vorgibt und wesentliche Teile des Liedes einnimmt, das ist ja schon eines der herausragenden Teile.
Auch mutig gewesen, ne? Ich meine, wirklich und auch wirklich perfekt umgesetzt, muss man sagen.
Und das für jemanden, der aus dem Jazz kommt, ja, ne? Der macht dann eben in der Popkultur stößt der fast selbst eine neue Richtung damit an. Das ist ja auch eher selten.
Ne? Bevor ich mich zu anderen Einsätze von Scratching bewege, würde ich so ein sehr bekannte Hip-Hop-Beispiel nennen von Public Enemy, das erste Album von Public Enemy, Yo Boom Rush the Show von 87, also Public Enemy war also für mich auf jeden Fall die große Hip-Hop-Band mit Chuck D und Flavor Flav und nicht nur vom Hip-Hop, sondern sehr viel, also Message, sehr viel Experiment mit Sound auch. Und diese Platte ist einfach genial. Ich spiele ein Stück relativ kurz und dann gehen wir in einen anderen Bereich, wo Scratching doch überraschenderweise eingesetzt wurde.
Aber eher die militante Ausprägung dann, oder?
Ja.
really stupid while you're shaking your ass. Mind over matter, mouth famous, you can't defy, cause I'll never be quiet. Let's start this. Some come near me, some run away. Some people take heed to every word I say. Some wanna build a posse, some stay away. Some people think that we plan to fail. Wonder why we go under or we go to jail. Some ask why we act the way we act without looking how long they kept us back. Mind over matter, mouth in motion. Can't defy, cause I'll never be quiet. Let's start this.
Klingt sehr roh heutzutage, wenn du jetzt die Hip-Hop-Produktion heute dir anhörst, wo aber inzwischen schon wieder die neue Welle anrollt und dann eigentlich nur noch irgendwelche Jeep-Beats da, irgendwelche programmierten Beats dann den Ton vorgeben und darüber dann entsprechend gerappt wird. Aber trotzdem eine richtungsweisende Platte, aber eben viel EPMD, das war zum Beispiel eine Gruppe, die total schlau auch jazzige Samples eingesetzt hat und überhaupt Samples eingesetzt hat, hat das Ganze nochmal deutlich auf ein anderes Niveau gehoben für mich.
Wobei Public Enemy hat, das ist jetzt ein Beispiel, Public Enemy, speziell diese Platte hat super viele auch jazzige Samples,
okay.
Hat auch rockige, also wirklich rockige Samples, so also Gitarren-Solo mitten in den Songs eingespielt. Und hier hört man nicht, also eigentlich das Duo Chuck D, Flavor Flav ist ganz besonders. Flavor Flav hat eine ganz andere Stimme.
Wer war der Mann mit der kleinen Uhr an der Kette? Einer hatte doch so quasi so eine
Chuck D auf jeden Fall.
Nee, das war nicht Chuck D, das war ja,
der andere. Muss der Flavor,
ja, es muss Flavor Flav gewesen sein, der quasi mit so einer Wanduhr
bescheiden
an der Kette rumlief. Aber die hatten auch Humor auf jeden Fall, aber darf nicht vergessen, wofür sie standen. Sie haben natürlich schon versucht, ihre Sache zu vertreten.
Ja, das Lied, was wir gehört haben, oder das kleine Stück war Right Starter, Message to a Black Man. Also das war schon auch sehr geladen. Genau, jetzt waren wir doch ein kleines Hip-Hop-Stück, jetzt bewegen wir uns zum New Jazz und eine Band, die wir schon öfter angesprochen haben, oder ich angesprochen habe, ist Cinematic Orchestra. Cinematic Orchestra ist bekannt geworden mit einer besonderen Platte, die 2003 erschienen ist, die Man with a Movie Camera heißt. Diese Platte ist jetzt 20 Jahre alt. Es gibt ein Reissue in also Deluxe-Version, die ich mir auch gekauft habe. Und die ist ganz besonders, weil ursprünglich Cinematic Orchestra wurde beauftragt für das Filmfestival von Porto ein Stummfilm Musik zum Stummfilm zu spielen. Dieser Stummfilm ist Man with a Movie Camera. Das ist ein russisch-ukrainischer Film von 1929 von Dziga Vertov, Sowjetunion noch damals bekannter Regisseur zumindest. Was spannend ist, ist tatsächlich, dieser Film zeigt Alltagsszene aus der Ukraine, aus Städten wie Kiew, Odessa, aber auch Charkow. Und die haben in diesem Festival letztendlich live zu dem Film gespielt. Den Film kann man auf YouTube sehen, das ist relativ lang, aber auch, man kann es auch stückweise, die Musik dazu ist wirklich genial. Und die haben ja diese Festival war auch 2001, die Platte ist 2003 erschienen, weil die es doch überarbeitet haben. Und genau, was wir jetzt gleich hören, ist tatsächlich, es gibt einen sehr guten Einsatz. Sie haben einen extrem guten DJ damals gehabt, der auch scratchen könnte. Und ein extrem gut Schlagzeuger, was die dann immer noch haben, das ist der Luke Flowers, der meiner Meinung nach sehr, sehr talentiert ist. Und man hört jetzt in diesem Stück doch, wie mitten in dem Song auf einmal so eine Art Solo entsteht zwischen Scratcher und Schlagzeug. Und das gibt diese Musik eine ganz besondere Und das Lied eine ganz besondere Farbe, vor allem wenn man zurück doch zu den Bläser geht und zu diesem eher jazzigen Teil von dem Song geht. Das waren die Cinematic Orchestra mit dem Stück, der heißt auch Man with a Movie Camera. Und bei dieser Live-Aufnahme sieht man eigentlich auch die Bilder von diesem Film, ne? die da immer auch mitliefen während des Konzerts. Ganz, ganz, ganz toll eigentlich.
Wobei ich denke, dass die Bilder da helfen würden, mir helfen würden. Also
ja.
Wenn ich die Bilder sehe, dann kann ich mit dieser Musik mehr anfangen, glaube ich.
Sicherlich.
Ziemlich sicher sogar. Solo für sich genommen bin ich da, glaube ich, nicht so empfänglich für. Der jazzige Teil, klar, das mag ich dann auch schon wieder, aber der Beginn, das war so gar nicht meins.
Es war jetzt auch der Live-Sound, der so ein bisschen blechern klang, ja, ja. Und dadurch ein bisschen spitz und deshalb war es ein bisschen hart. Meine Güte, ich habe ja Adjektive ohne Ende hier. Aber das würde über die Songentwicklung dann erst gewinnen. Und ich gebe, hängt da völlig recht, da brauchst du irgendwie noch das Bild, damit du das irgendwie in den Zusammenhang stellen kannst.
Ist auch nicht der Beginn von dem Song, ne? Das ist eigentlich eine Performance und das ist dazwischen, ich könnte jetzt nur ein Stück davon zeigen. Der Sound ist nicht so gut. Genau, die Bilder, stimmt, das ist ja eine audiovisuelle Performance, ne? Also die leider dieses Stück nicht so auf das Original, wie warum auch immer, das Original ist anders, es gibt nicht so viel Scratching. Ja, okay. Und ich fand diese Konzert in Cargo, also in dem Cargo in London, ganz, ganz besonders. Genau. Den Film kann man sich aber auch schon anschauen. Also den gibt es auf YouTube als komplette Stück mit der Musik von Cinematic Orchestra auf jeden Fall.
Ja, ich denke, das ist in dem Fall auch wichtig, dass man das sieht. Ne?
Und die Platte ist wirklich eine super Platte auf jeden Fall.
Ja, ich habe mitbekommen, dass es dieses Reissue gibt. Ich kenne die Platte über dich. Wir haben, glaube ich, auf Instagram auch das schon mal.
Und damals auch auf YouTube auch.
Auf YouTube haben wir auch drüber gesprochen, also schon ein bisschen älter. Und das Spannende daran ist, deswegen kann ich jetzt nicht zwingend euch beiden zustimmen, dass ich den Film dazu brauche. Ich denke, das Interessante daran ja, und was ja total ungewöhnlich ist, wir kennen Scratchen nur in elektronischer Form produziert oder ein MC spielt mit zwei Plattenspielern, dann scratcht sich da einen. Hier wird Scratchen als eigenes Instrument mit einer Live-Band, so wie ich das mitbekommen habe,
eingesetzt. Genau.
Und das ist ja ganz selten. Das habe ich eigentlich noch nie gehört. Also, dass ein Scratcher sozusagen ein Teil einer Band ist, der live mit einspielt, vielleicht sogar improvisiert. Oder
ja, genau. Dieses Teil ist komplett improvisiert. Der Schlagzeuger spannend, ist wirklich, ich habe diese Band mehrfach live gesehen. Und der Schlagzeuger ist jetzt von Beginn an dabei, der Luke Flowers, das ist ein unglaublicher Schlagzeuger. Und der hat ja, der spielt dieser Rhythmus, der spielt auch dieses Stück auch extrem lang, ne? Das ist wirklich, und der bleibt da. Und,
aber der Live-Sound würde dann eine ganz andere Tiefe geben. Hier kriegst du so ein bisschen den Blechernen
rüber, klar.
Und das dämpft das, den Enthusiasmus dann für diesen Improvisationsteil.
Genau. Naja, gut. Wir flexen auf jeden Fall jetzt zu eine andere Jazzband aus der Schweiz, Motec, ich weiß nicht, ob ihr Motec kennt.
Gibt es Jazzbands in der Schweiz? Das wusste ich nicht.
Mutek. Gibt es sehr gut. Die gibt
auch polnisch für Hammer. Das ist
der Hammer.
Ja, ja. So.
Das und, ich. Also M-O-T-E-K. Aber sie sind auf jeden Fall ein Gemisch aus, sogar aus französisch- und deutschsprachige Schweizer. Und die sind nicht wie alle Jazzmusiker, ist ja nicht so, ne? Der Bekanntheitsgrad ist nicht so zu vergleichen wie in der Rockmusik oder in der Pop, sage ich mal. Aber ich finde, die haben, die machen sehr gute Musik und die haben 2014 ein super Album rausgebracht, der heißt Après Avant. Und die haben auch die Besonderheit, dass die mit jemand zusammenspielen, der auch tatsächlich auch an den Turntable steht und Scratch, nicht nur Scratch, sondern auch andere Element in diese Jazzmusik reinbringt. Und die sind ja sowohl im Studio als auch live ganz besonders und die machen wirklich eine ganz großartige Musik. Und wir hören in dem Stück, das ist eigentlich der Opener von dieser Platte, der heißt Drusator. Und da hören wir einfach rein. Genau, also das, was ich meine, ist diese, also ich bin ein großer Fan von dieser Musik. Ich finde es sehr gut umgesetzt. Und ich finde diese Bläserteil, natürlich, es klingt auch allein ganz schön, aber der Übergang von dem Scratch bringt durch diese gebrochene Rhythmik schon ein sehr schönes, es gibt überhaupt einen Übergang. Und wenn dieses Stück mit dem Bläser kommt, der kriegt ein ganz anderes Volumen, finde ich, danach.
Ich finde, das ist danach ganz andere Musik, ganz anderes Stück.
Ja, wobei, also, ja, klar, aber dann kommt wieder, ne, dieser Rhythmus kommt wieder. Also extra doch das am Ende noch gespielt, damit man, ne, so ja, ist das Lied konstruiert.
Also ich war jetzt wirklich überrascht. Also dieses Miles Davis-artige Trompetengebläse hat mir gut gefallen, weil mir ja auch Miles Davis gut gefällt. Aber ich habe das nicht verstanden, wirklich. Der Anfang bis zu diesem Break, dieses Gescratche, sag ich mal, ist jetzt nicht so meine Welt, also kann ich wenig mit anfangen. Und dann gibt es aber einen völlig harten Bruch und es geht rüber zu
ja, wobei es ist nur ein Stück, dieses Lied dauert über 6 Minuten, ne? Ja, der startet auch ja, ganz also experimentell und wild und kommt, also das ist immer die Schwierigkeit, die wir auch hier haben mit bestimmten Ausschnitten. Ich habe extra dieses Stück schon deutlich länger gespielt, um überhaupt ein bisschen diese Wechsel zu kriegen. Das Lied ist tatsächlich, dieses Album ist relativ experimentell. Also es ist nicht ein klassisches Jazz-Album, Miles Davis. Es gibt Elemente von, also wie das, ne? Aber tatsächlich auch In dem Lied hier, das ist das einzige Lied, wo es wirklich gescratcht wird. Es gibt andere Lieder auch, wo die Turntable anders eingesetzt werden. Und der startet eigentlich, man müsste das Lied schon tatsächlich von Beginn an hören. Und dann merkt man, wie der langsam in diesem Miles Davis, in diesem sehr soft und sehr
ja, da war das vielleicht in der Kürze nicht
ja, so. Ja, genau, so das ist immer ein bisschen, ne? Das Problem.
Ja.
Also es ist mir ähnlich so gegangen wie dir, Henk, aber das hat mich nicht so gestört. Ich war davor schon hin und weg wegen dieses Zusammenspiel zwischen dem Scratchen
und dem Bass.
Und dem Bass, vor allen Dingen dieser tonalen Änderung beim Scratchen. Sehr witzig, fand ich sehr originell. Was danach kam, ja, okay, gut. Aber sehr originelles Einsetzen von Scratchen fand ich sehr, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ein weiterer Schritt, wenn wir jetzt überlegen, welche Entwicklung wir in den Songs, ne, jetzt gemacht haben, zu dem, wo wir jetzt gelandet sind. Also eine klare Entwicklung zu sehen, Scratchen eben auch melodiös einzusetzen, würde ich mir jetzt so behaupten.
Also aus meiner Sicht hat das eine ganz andere Tiefe gehabt als eben das Live-Stück, was einfach auch am Sound liegt, ist aus meiner Sicht sehr gut produziert und auch dieses Scratch-Einheit ist sehr gut produziert und wenn man das jetzt als gesamtes Stück von 6 Minuten versteht und wir kennen jetzt die Einleitung nicht, du sagst, es ist experimentell, dann glaube ich, dann ist das halt ein Lied der Übergänge und finde ich völlig in Ordnung. Für mich hat das gut gepasst. Dann gibt es halt einen Bruch. Ich kenne 1000 solche Stücke, vor allen Dingen Instrumentalstücke, wo es diese Brüche gibt und dann kommt was anderes und vielleicht kommt was anderes wieder zurück. Für mich funktioniert das. Ich fand das sehr hörenswert.
Ist auf jeden Fall eine hörenswerte Platte, also ich stehe auf solche Musik, ne? Also ich verstehe, dass man sagt, es ist mir zu schlagartig oder ich kann mit dem Scratch-Teil, also ich kann diese Scratch-Teil ist für mich ein echter Groove und es nimmt mich mit irgendwie. Und diese Platte hat mich sowieso, die haben, glaube ich, 3 oder 4 Platten veröffentlicht, das ist die einzige, die mir wirklich sehr gut gefällt. Von allen Titeln, muss ich sagen. Auch sehr viel unterschiedlicher. Das ist jetzt wirklich ein Beispiel. Die haben auch ein bisschen Spoken Words da drin. Also ganz, ganz, ganz interessant. Wir kommen jetzt endlich zu dem letzten Stück und zu einer Band, die, glaube ich, das Scratching, also oder ein Musiker, der das Scratching auch aus dem Hip-Hop gelernt hat und ihn auf einen ganz anderen Level gebracht hat oder Level in eine ganz andere Welt gebracht hat. Das ist der Geoff Burrow von Portishead.
Du hast ihn eigentlich noch nie erwähnt, oder?
Nein. Und man kennt von Portishead sehr viele Stücke natürlich, wo es gescratcht wird. Das erste Album von Portishead, Dummy mit Mr. Ron, startet ja mit Scratch-Style. Das zweite Album ist was noch scratch-lästiger mit Only You. Also das sind so diese super berühmte Song, wo diese sehr lange Scratch-Style. Ich habe diese Lieder nicht ausgesucht. Ich habe mich nochmal für eine Live-Aufnahme entschieden, dieses Mal aber auch in bessere Qualität.
Yes.
Und zwar aus dem Song Elysium, aus dem Konzert, was Portishead nach einer langen Pause in in Roseland Ballroom gegeben hat. Dieses Stück ist nicht auf der Platte, also man kann auch bestimmte Sampler dann kriegen. Und was besonders ist, ist diese Scratch-Style ist relativ kurz. Was ich richtig gut finde, ist, das ist das ein der erste Song, wo das tatsächlich anders bearbeitet wird mit Tape Echo. Also man hat einen ganz anderen Hall und diese Scratch-Teil bekommt eine ganz andere Dimension. Klingt auch ganz anders als das Original auf der Platte. Und danach kommt tatsächlich ein meiner absolute Lieblings-Gitarre-Soli von Adrian Utley. Ja, deshalb, wir hören einfach rein und das ist eigentlich auch der Rausschmeißer aus dieser Sendung. Oder Raoul, möchtest du noch was sagen?
Ich habe noch eine Auffälligkeit der Woche am Ende.
Okay, dann kommen wir noch zu deiner Auffälligkeit der Woche.
Thank you.
So, das müsste ich irgendwie stoppen, doch schneller. Also, was ich meine, ist ein bisschen die gleiche Idee hier nochmal, dass man dieses Scratch-Style mit dem Hall wiederum als ein rhythmisch doch durchgebrochenes Element und dann kommt diese Stille und diese fantastische Solo. Ich finde, dieser Gitarre-Sound ist unglaublich. Also diese gesamte Sound von dieser Live-Aufnahme in Roseland ist sowieso wirklich, wirklich gut.
Klang für mich wie Filmmusik aus einem David Lynch.
Ja, also das ist also die gesamte Stimmung in diese Live-Aufnahme ist einfach unglaublich, unglaublich stark, finde ich.
War das wirklich gescratcht oder war da irgendwie so ein moduliertes Synthi-Ding, Moog oder keine Ahnung, womit die das gemacht haben?
Nein, das ist gescratcht und verbunden. Der Jeff Burrow hatte immer zwei Technics, Turntable und dann diese Tape Echo. Diese Tape Echo sind Echo-Geräte, die extrem lange Hall machen können und dadurch kriegt man hört es oft auf die Originalplatte, das ist deutlich stärker, ich finde das hier deutlich dezenter und eigentlich viel schöner.
Ja, ja, toll. Der Song ist genial, die Band ist genial. Ja, auch die Aufnahme, toll, ich kenne die auch. Super.
Mhm. Ich wollte irgendwann mal eine Sendung machen über den Sound von Portishead. Also diese Sound ist so.
Gibt es noch Lieder, die du noch nicht gespielt hast?
Nein, die gibt es nicht.
Das ist gemein.
Es gibt ganz viel. Ja. Aber ich finde, diese Band hat, es gibt wenige Bands, die diese Gefühl haben für. Ja. Einmal für diese warme, organische Analog-Sound und auch für diese unglaubliche Soundstruktur, die sie haben.
Ja. Hast du Nachfolgebands von Burrows im Blick?
Big, ja. Hatten wir schon mal auch in diesem Bristol-Sendung. Ja, genau. Macht auch mal, wir wissen ja, der betreibt ja diese Invader Records-Label mit sehr viel doch Underground-Musik und sehr viel auch teilweise Musik, Filmmusik auch. Genau. Und Adrian Utley als ein Produzent und immer noch, ne, der arbeitet sehr viel mit Willie Gregory von Goldfrapp. Also eine ganz besondere Scene und Leute, die wirklich ein unglaubliches Gefühl haben für Sound auf jeden Fall. Okay.
Aber der Burrows hat aus meiner Sicht noch mit seinem Invader-Label noch die absoluten Credits dann geholt, weil wie gesagt, da ist ein so vielfältiges Programm
auf jeden
am
Fall.
Start. Lohnt sich auf jeden Fall mal reinzuhören.
Alle mögliche Formate.
Sehr, sehr unterschiedliche Musik drauf.
Ja, auch alle mögliche Formate, ne? So von LP, CD, aber auch Kassetten.
Sehr viel Psychedelic zum Glück.
Ah. Okay.
Genau, wir hätten jetzt, ja, hier war das hier, genau. Da war Staub auf dem Knopf.
Ja. Dankeschön. Ja, was heißt das? Das heißt, Auffälligkeit der Woche. Woche ist ein bisschen kurz gegriffen. Es ist schon etwas älter, aber ich denke, es könnte uns allen gut gefallen. Ich habe es mir angeguckt, nämlich in der ZDF-Mediathek eine vierteilige Doku, unter anderem moderiert und produziert von Iggy Pop. Und zwar heißt es The True Story of Punk.
Habe ich gesehen.
Hast du gesehen? Dachte ich ja, mir schon. Es ist ein Vierteiler, der kurz, knapp und nicht zu lange schön die Story of Punk zusammenfasst und darstellt. Mit Johnny Lydon, glaube ich, unter anderem auch, ne, der in diesen Interviews sehr irritierend, finde ich, etwas rüberkommt.
Wann war John Lydon nicht irritierend?
Ja, okay, gut.
Wo beginnt er den Punk? In der Doku.
Wo beginnt er den Punk? Also da, wo ich ihn auch verortet hätte. Ich glaube sogar unter anderem mit den Ramones.
Ja. Also, fängt er nicht bei MC5 und Stooges an?
MC5 kommen auch drin
Stooges,
vor. Ja.
Stooges.
Ja, Iggy Pop ist
Dictators
ja
Dictators und solche Sachen. Die
guckst du dir an, das ist ja nur eine Empfehlung.
Aber das
ist
auf
ZDF Mediathek. The True Story of Punk. Ist schon seit ein paar Wochen drauf. Ich habe sie vor ein paar Wochen immer wieder gesagt, das musst du hier empfehlen, das mache ich jetzt. Also insofern für alle Kenner und Interessenten kann ich wärmstens empfehlen.
Bei YouTube gibt es sie auch.
Gibt sie auch? Ach, ja. Wunderbar. Okay, das war meine Auffälligkeit der Monate.
Ja. Ich weiß schon, vielen Dank. Danke dafür. Ja. Ja, damit sind wir eigentlich fertig für diese ganz tolle Sendung, finde ich. Ich habe versprochen, das war die beste Sendung.
Wir können nichts anderes sagen.
Das war sehr viel.
Ich habe meinen Mitstreiter davon überzeugt, dass Scratching wirklich was Besonderes ist. Ja. Das kann man sehr vielfältig einsetzen. Ich denke, ich habe mein Ziel erreicht.
Es gibt doch auch so ein Plattencover von Frank Zappa, ne? Wo
genau. Weasels rip my flesh.
Ja, genau.
Dankeschön. Ich möchte mich trotzdem bei euch bedanken.
Ja, wir danken dir. Und unseren Zuhörern und Zuhörern.
Genau. Und wünschen allen nochmal einen schönen Tag, gute Nacht, guten Morgen, leckeren Kaffee und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao, ciao.
Tschüss, ciao.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.